Gestern in der Vorbereitung habe ich gemerkt, irgendetwas mit meinen Bibeln muss nicht stimmen. Die Schrift wird immer kleiner. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich nehme mein Handy und da kann ich dann selbst bestimmen, wie groß die Schrift ist. Im Zusammenhang lese ich Jesaja 6, 1 bis 3. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wort Gottes. Amen. Jesaja gehörte durch Abstammung dem Adel in Israels an. Er war gut erzogen, bestens gebildet, wohl auch wohlhabend für die damalige Zeit und wurde durch den Ruf Gottes zum Propheten und Verkündiger. Unter Prophet verstehen wir ja immer eigentlich landläufig Leute, die die Zukunft voraussehen können. Aber das war nicht immer unbedingt der Prophet im Alten Testament. Der Prophet im Alten Testament war auch ein Sozialwächter. Und das hat Jesaja die ersten 6 Kapitel auch getan. Er hat die Missstände seiner Zeit angeprangert. Jesaja war verheiratet und hatte 2 Kinder. Die werden auch in diesem Buch erwähnt. Nach einer alten Überlieferung erlitt Jesaja den Märtyrertod durch Zersägen. Man nimmt an, dass Paulus deshalb auch gesagt hat über die Märtyrer, auch wenn wir zersägt werden. Wahrscheinlich hat er sich darauf berufen. Jesaja ist wohl zersägt worden. Er war mehr als 40 Jahre, einige sagen 50, andere sagen sogar 60 Jahre im Prophetendienst. In den ersten 6 Kapiteln tadelte er die Führer wegen ihrer Heuchelei, Habsucht, Maßlosigkeit und ihres Zynismus. Und was hat uns das heute zu sagen? Was macht unsere Zeit nur mit uns? Alles ist lau geworden, alles vielleicht, alles ist nur noch grau. Es gibt kaum noch ein Ja oder Nein. Alles wird irgendwie dialektisch verarbeitet. Ich habe schon in der Schule darunter gelitten, ganz merkwürdig. Wir mussten immer Aufsätze schreiben, These, Antithese, Synthese. Das hat mich immer sehr berührt. Ich habe gedacht, darf man denn keine feste Meinung haben? Aber das ist anscheinend genau das, was wir lernen sollten, dialektisch die Dinge zu verarbeiten. Und das ist weiter und weiter in unsere Gesellschaft eingerissen. Und was ist dabei herausgekommen? Letztendlich, sicherlich nicht nur deshalb, aber letztendlich eine antigöttliche Welt. Aber wir sollen ein heiliges Volk sein. Heilig sein, Julia hat es schon angedeutet, bedeutet vollkommen sein, Grenzen akzeptieren, sich begnügen können, bedeutet Reinheit, bedeutet Klarheit. Menschliche Worte genügen nicht, um die Reinheit zu beschreiben. Ich will zitieren aus dem Alten Testament, 2. Mose 19, 10 bis 13. Geh hin zum Volk Israel und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den 3. Tag. Denn am 3. Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai und zieh eine Grenze um das Volk und spricht zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll dann gesteinigt oder erschlagen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Witterhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Man hat sich überlegt und ist sich nicht ganz einig, was ist damit gemeint, das Volk soll geheiligt werden. Wahrscheinlich hat Moses damals zur Heiligung des Volkes schon Tieropfer dargebracht. In dieser Lesung, was ich eben vorgelesen habe, wird deutlich, Gott ist heilig, Gott ist irgendwie auch gefährlich. Er ist erschreckend und wir müssen Grenzen ziehen. Mose sollte um den Berg eine Grenze ziehen. Und wir müssen die Grenzen akzeptieren. Wir dürfen nicht mit unserer Weisheit, an die göttlichen Weisheit, immer mehr und mehr versuchen, die Grenzen zu verrücken. Wenn wir die Grenzen verrücken und immer weiter an den Berg Gottes herantreten, irgendwann stehen wir vor der Heiligkeit Gottes. Dann berühren wir die Heiligkeit Gottes und ohne Jesus die Heiligkeit Gottes berühren, bedeutet sterben müssen. Kein Mensch kann sterben, kann leben, der Gott ins Angesicht sieht. Die Menschen in der Bibel erschraken immer vor Gottes Heiligkeit. Aber wo Gott ist, ist Heiligkeit. Eine Beziehung zu Gott ist nur möglich, wenn wir selbst heilig sind. Aber aus eigener Kraft ist das gar nicht möglich. Heiligkeit ist Einzigartigkeit, ist irgendwie ein brennendes, verzehrendes Feuer, etwas, was wir als Menschen eigentlich gar nicht aushalten können. In unserer Lesung wird Jesaja Heiligkeit zugesprochen, indem eine brennende Kohle seine Lippen berührt. Ist das nicht ein Bild für Jesus, für unseren Heiland? Letztendlich ist es Jesus auf dem Altar. Und er ist ein verzehrendes Feuer. Nur er kann uns rein und heilig machen. Nebenbei, das mit der brennenden Kohle, das war immer das Argument der Inquisitoren der Hexenverbrennung. Weil sie wollten nur den Leib töten, um die Seele zu retten. Und den Leib töten mit Feuer bedeutet Reinheit. Und man hat immer wieder diese Stelle bei Jesaja zitiert, um die Hexenverbrennung zu rechtfertigen. Welch eine Perversion. Und Gott sei Dank, es gibt Jesus, der für uns zur brennenden Kohle geworden ist. Heiligkeit kann uns nur von Gott geschenkt werden. Heiligkeit ist ein brennendes, ein verzehrendes Feuer. Heiligkeit ist eine Eigenschaft, die Gott über alle geschaffenen Dinge stellt. Sie betrifft seine Majestät und seine vollkommene moralische Reinheit. In Gott gibt es keine Sünde und keine bösen Gedanken. Seine Heiligkeit bestimmt allein, was rein ist, nicht unsere Gedanken, nicht so, wie wir die Grenzen ziehen sollen, sondern Gott hat eine Grenze gezogen. Ein Ort, wo Gott sich gezeigt hat, zum Beispiel Mose im brennenden Dornbusch, wird heilig, nur weil Gott dort gewesen ist. Und wie ist das heute? Heute wird viel von Gottes Liebe gesprochen, aber seine Heiligkeit findet nur selten Aufmerksamkeit. Gott ist oft ein Kumpel, bestenfalls ein Geschäftspartner, den wir irgendwie auf unsere Ebene herunterholen. Wir vermenschlichen Gott, ohne seine Heiligkeit zu beachten. Ich hatte unlängst eine Patientin bei mir, plötzlich fing sie an, über Gott zu sprechen. Sagt, das ist jetzt eigentlich gar nicht so das Thema. Doch, sagt sie, ich bin nur hier, weil ich mit Ihnen über Gott sprechen wollte. Ich habe so Schwierigkeiten mit dem lieben Gott. Ich sagte zu ihr, es gibt keinen lieben Gott. Es gibt einen gerechten Gott. Und vielleicht einen Gott der Liebe, aber es gibt keinen lieben Gott. Sie schaute mich an, sagte, danke, Sie wissen gar nicht, was Sie gesagt haben und wie Sie mir geholfen haben. Verabschiedete sich und ich habe sie nie wieder gesehen. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Sehen wir in der Bibel nach, Mose, Jesaja, Hesekiel, Menschen erschrecken vor Gottes Heiligkeit. Das ist kein lieblicher Gott. Menschen erschrecken vor Gottes Heiligkeit und müssen sterben, wenn sie mit seiner Heiligkeit in Berührung kommen. Bundeslade stürzt zu Boden, Usia versucht sie abzustützen, etwas, was verboten war. Er berührte die Heiligkeit Gottes und musste sterben. Es gibt kaum noch eine Predigt über die Heiligkeit Gottes. Man hört so viel von der Liebe, von der Güte Gottes und was uns Menschen anbelangt, von der Selbstoptimierung. Es gibt so viele To-Do-Bücher heutzutage. Du musst das machen, dich verbessern. Du musst jedes machen, um dich zu verbessern. Alles völlig unwichtig. Wir müssen nur die Heiligkeit Gottes verkünden und das, was Gott am Kreuz für uns getan hat. Man schreibt Gott oft jetzt eine humanistische, in dieser antigöttlichen Welt, tolerante, menschliche Liebe zu, die die Heiligkeit völlig ausblendet. Wir neigen dazu, Grenzen seiner Heiligkeit mehr und mehr an seinen Berg heranzuruhen. Aber merken wir auch, wenn wir die Grenzen immer weiter an den Berg heranholen, dass wir uns in Gefahr begeben? Gott ist ein verzehrendes Feuer und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Bei allen wichtigen Themen unserer Zeit verschieben wir die Grenzen und sehen nur noch das Liebesgebot Jesu. Wir verschieben die Grenzen, was Geschlechteridentität anbelangt. Ich glaube, wir sind jetzt bei 67 Geschlechtern anbelangt. Neue Beziehungsvarianten. Wir verschieben die Grenzen und wir verzichten auf Menschenleben wegen irgendwelcher sozialer oder materieller Schwierigkeiten. Eigentlich war es Jahrtausende so, wenn Mann und Frau zusammen sind, sind immer Kinder entstanden und man hat gar nicht darüber diskutieren können, ob das passt oder ob das nicht passt. Jetzt diskutieren wir darüber und merken gar nicht, dass wir die Grenzen immer weiter an Gottes Berg heranschieben. Auch ein jüngstes Beispiel, auch im Gespräch, jemand sagte mir, also ich bin entsetzt über diese Zeit, es ist so schrecklich geworden und man hat auch richtig Angst. Ich sagte ihm, ja, gut, aber ich vertraue meinem Herrn und meinem Gott, er wird schon wissen, wie es weitergeht. Und er sagte etwas ganz Merkwürdiges, kein Christ, er ist mehr in Mali, als er zu Hause ist, also dort im Gefängnis, er sagte, wenn es einen Gott gibt, dann muss er jetzt auswandern. Das ist ja unerträglich, wie es in der Welt zugeht. Ein Gott kann nicht bleiben auf dieser Welt, so wie sie augenblicklich ist. Ich glaube, er ist nahe dran am Reich Gottes. Ich werde mit ihm das Gespräch weiterführen. Der Begriff heilig steht im völligen Gegensatz zu dem Begriff sündig und unrein. Wenn Gott mit Menschen in Berührung tritt, dann hat das nichts Geschäftsmäßiges, Kumpelhaftes an sich, sondern wir können Gott nur auf dem Boden seiner Heiligkeit begegnen. Und diese Heiligkeit können wir nie erreichen, wir können sie nur geschenkt bekommen durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er ist für uns gestorben, damit wir der Heiligkeit Gottes auch begegnen können. Der unreife, der unheilige Mensch muss geheiligt werden. Gott ist völlig andersartig. Er ist hoch erhaben, er ist vollkommen und wir können ihn nicht runterziehen auf unsere Ebene oder die Grenzen weiter an den Berg verschieben. Nur Gott selber kann bewirken, dass wir vor ihm bestehen können. Und das geht nur über Heiligkeit. Nur, wo kommt das heutzutage noch an, dieses Denken? Wir müssen von Sünde befreit werden. Jesus hat die Welt gerettet. Ja. Jetzt müssen wir den Planeten retten. Das ist doch eigentlich was viel Wichtigeres. Das geht einen viel, viel mehr an, scheinbar. Aber da kommen wir wieder nur mit unserer menschlichen Weisheit. Die Sünde ist Umweltverschmutzung, ist zu einer grünen Sünde geworden. Sicher müssen wir uns um den Planeten kümmern, um seine Reinheit, darum kümmern, um die Umwelt. Irgendwo steht auch geschrieben, ich komme, um die zu verderben, die Erde verderben. Aber das Eigentliche ist doch wirklich die Entsühnung und die hat Gott erreicht. Wir brauchen uns um diesen Planeten nicht so viel Sorgen zu machen. Ich lese immer ab und zu auf Plakaten, es gibt keine Erde 2.0. Ich denke dann immer und bin erstaunt, dass es noch nicht gesagt wurde, es gibt doch eine Erde 2.0. Gott wird sie uns schaffen und darauf freue ich mich. Ja. Oder wie ist das mit der Entschuldung? Gott, Jesus hat uns entschuldet, Gott gegenüber. Ja. Wer kein Verständnis von Sünde hat, kann das auch gar nicht verstehen. Lasst mal einen kommen, der sagt, ich nehme alle Schulden weg, aller Staaten und eure privaten Schulden auch. das kommt, glaube ich, viel besser an. Ja, da ist Schuld weggenommen worden. Das ist greifbar. Hoffen wir, dass es auch anders kommt. Der heilige Gott ist vollkommen andersartig. Er ist hocherhaben, er ist rein, er ist mit menschlichen Mitteln nicht zu erreichen. Der sündige Mensch meint instinktiv, Gott sei wie er, tolerant gegenüber der Sünde. Aber die Heilig Gottes schließt Toleranz wirklich aus. Wie in Hebräer 12,29 steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. In Petrus 1,14 steht, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dienet, sondern wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die angemessene Haltung des Menschen vor Gott in seiner Heiligkeit ist die Furcht Gottes. Wir müssen Gott mehr fürchten und ihn nicht zu unserem Kumpel und Geschäftspartner machen. Und die Furcht des Herrn ist Anfang aller Erkenntnis, wie es in der Bibel steht. Die Toren, die Weltmenschen, die Gott verleugnen, die verachten die Weisheit. Und auch die Zucht. Aber die notwendige Gemeinschaft, mit notwendige Voraussetzung der Gemeinschaft mit Gott ist, wir müssen heilig sein. Die Gemeinde muss heilig sein. Die Gemeinde des lebendigen Gottes muss als Ganzes darauf achten, heilig zu handeln und Heiligkeit im Hause Gottes zu bewahren. Sonst läuft sie Gefahr, von Gott beiseite gesetzt zu werden. Ich erinnere an die 7-Cent-Streiten. Und sie verliert das Vorrecht der Gegenwart Gottes. Viele Christen machen sich gar nicht klar, welch eine ernste Sache die Forderung nach Heiligkeit ist. Vieles in unserer Zeit wird unter dem Deckmantel der Toleranz verkündigt. Meist so, dass alles unter dem Liebesgebot gesehen werden muss. Ist das wirklich so? Was Schuld und was Sünde anbelangt? Ich glaube nicht. Müssen wir nicht alles viel, viel mehr unter dem Aspekt der Heiligkeit Gottes sehen? Aber wäre Heiligkeit eine Forderung, wir würden alle versagen. Aber Gott sei Dank, wir stehen unter der Gnade. Gott hat uns in Jesus alles geschenkt und das schließt auch seine Heiligung ein. Gott hat uns alles geschenkt. Wir können mit unserer Kraft nichts erreichen. Ist das so? Amen. Ich glaube ja. In Korinther steht, und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Und durch den Geist unseres Gottes. Amen, Amen, Amen. Aber wer will das heutzutage noch hören? Steht aber auch geschrieben, jagt nach der Heiligung. Die Bibel zeigt uns nicht nur unsere Vorrechte in Christus, sie zeigt auch unsere Verantwortung. Entsprechend dieser Stellung zu wandeln und ganz praktisch ein Leben in der Heiligung zu führen. Aber alles nur durch Jesus möglich, aus eigener Kraft überhaupt nicht. Wir würden uns versündigen, wenn wir uns darauf ausruhen wollten und die Tatsache vernachlässigen, dass Gott von uns einen heiligen Wandel in allen Bereichen unseres Lebens erwartet. Gerade aufgrund der Gnade geben wir uns Mühe, auch wenn wir es nicht erreichen können, versuchen wir heilig zu sein, auch wenn wir es nicht erreichen können, ohne Gottes Gnade, ohne Jesus, unseren Herrn. Heiligung bedeutet also, dass wir in unserem Denken, Reden und Handeln und in der Lehre so sein sollen, wie der heilige Gott selbst. Zumindest sollten wir es versuchen. Erreichen werden wir das bestimmt nicht. Heiligung bedeutet Christusähnlichkeit. Heiligung ist in erster Linie eine Angelegenheit des Herzens und der Gesinnung. Heiligung hat was zu tun mit Sanftmut, mit Demut, mit Liebe, mit Selbstverleugnung, mit Hingabe, mit Gerechtigkeit. Alles Dinge, die wir nicht erreichen können. Alles Dinge, für die wir Jesus brauchen. Wer sich als Christ bekennt, behaupte ich, und keinerlei Streben nach Heiligung hat, der steht wohl nicht in Jesus. Müssen wir uns in der Gemeinde fragen, geht es um Evangelisation, geht es um Heiligung oder geht es um beides? Ich bin überzeugt, es geht um beides. In der Evangelisation müssen wir auch immer die Heiligkeit Gottes betonen und wie schrecklich Gott ist ohne Jesus und wie gut und gnädig er ist, aber nur durch Jesus und dass er das Opfer gebracht hat. Gott wird nie und nimmer seinen Maßstab herabsetzen, auch nicht wegen des sogenannten Liebesgebotes. Das ist Blödsinn, das ist nicht wahr. Wisst ihr, was das größte Gebot eigentlich ist? Jesus hat das gesagt. Das größte Gebot ist Gott lieben. Und was ist dann die größte Sünde? Eigentlich das Gegenteil, Gott nicht zu lieben. Geben wir uns Mühe, das größte Gebot mehr und mehr in unserem Leben wirksam werden zu lassen. Noch einmal zu Jesaja. In den ersten 6 Kapiteln sagte er, wehe euch, hat die Missstände angeprangert. Dann begegnete ihm Gott im Tempel. Und was sagte Jesaja dann? Wehe mir, seid sicher. Im Endgericht, wenn ihr vor Gott steht, werdet ihr nicht sagen können, ja, beim Nachbar war aber auch nicht besser. Das wird überhaupt keine Rolle spielen. Ja, ohne Jesus werdet ihr nur sagen können, wehe mir, ich vergehe. Gottes Gegenwart ist ohne Jesus schrecklich. Es gibt so mitunter auch die Redensart, der Wunsch, ja, wenn Gott es gibt, dann soll er mir mal begegnen, aber er tut es nicht. Gott sei Dank, wenn Gott nur als Gott auf diese Welt gekommen wäre, wir hätten alle keine Chance gehabt. Alles Fleisch wäre sofort gestorben, vernichtet worden. Gott konnte nur als wahrer Gott und als wahrer Mensch auf diese Welt kommen. Als Gott alleine, als wahrer Gott alleine, wir wären vor seiner Heiligkeit vergangen. Gott sei Dank ist er als Mensch auf die Welt gekommen, auch als Mensch auf die Welt gekommen. Leben wir mehr in dem Bewusstsein, dass Gott heilig ist. Entschuldigung, nicht nur heilig, sondern er ist dreimal heilig. Er ist heilig, heilig, heilig. Es steht nirgendwo in der Bibel, Gott ist gerecht, gerecht, gerecht. Gott ist lieb, lieb, lieb. Nein, das steht da nicht. Es gibt nur einmal heilig, heilig, heilig. Der drei heilige Gott. Gott ist heilig. Jesus würdigte die Heiligkeit des Vaters. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Wie kann ein Mensch vor Gott überhaupt bestehen? Es ist bei dem Menschen einfach unmöglich, vor Gott zu bestehen. Vor Gott zu bestehen, ist nur mit Jesus möglich. Jesus wurde für uns zur glühenden Kohle. Er hat uns vor Gott geheiligt und er hat uns vor Gott gesegnet und gerettet. In einer Schau begegnet der Prophet Jesaja Jesus. Er erlebt das Evangelium. Es ist eine glühende Kohle. Es ist die Heiligkeit Gottes. Gott sei Dank können wir gerettet werden. Dank Jesus nehmen wir das Opfer an. Amen.